Ja, es geht weiter. Wem gehört eigentlich der Schlüssel hier? Die triggert mich schon die ganze Zeit. VW-Schlüssel. Das ist einer ohne Anhänger. Wie kannst du es wagen? Ich bin einmal nach hinten durch. Ja, es wird weitergehen in der Themenreihe über Glaubensgrundlagen. Heute über den Glauben selbst. Und ich wollte anfangs kurz ein, zwei Worte verlieren, dann beten wir, dann steigen wir ins Thema ein. Es war jetzt erst wieder am Wochenende. Ich war gar nicht so sehr am Gespräch beteiligt, Dennis war da mehr beteiligt. Aber dass ich wieder die Aussage gehört habe und irgendwie triggert mich die Aussage sehr tatsächlich, dass man sagt, wir wissen heutzutage so viel, aber wir kommen nicht ins Tun. Es hat eine Grundwahrheit, also wir wissen schon ein paar Dinge, aber und wir kommen auch nicht ins Tun. Aber Dennis und ich sind überzeugt davon und ich glaube, dass die Bibel uns dahin leitet, dass wir merken, irgendwie, wir wissen, wie wir es aussehen lassen können, dass wir viel wüssten. Aber tatsächlich viel zu wissen oder viel Erkenntnis zu haben, ist mal was anderes. Aus dem Grund haben wir gesagt, ey, wir wollen Dinge biblisch beleuchten. Wir wollen Dinge, Glaubensgrundlagen biblisch beleuchten und ein Fundament schaffen, mit dem wir in diese Welt rausgehen. Heute wird es um Glauben gehen. Lass mich einmal beten und dann starten wir. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gibst, dass wir darin lesen dürfen, dass wir daran erkennen dürfen, dass wir ja von dir geleitet werden. Dein Wort ist so unendlich tief und spricht so in unser Leben rein. Herr, lass uns das heute auch tun. Gebrauche einfach jetzt das Thema dafür, ja, zu unseren Herzen zu sprechen und uns einfach in eine Anbetung zu führen, Herr. Amen. Es ist mittlerweile, ich glaube, 4 Jahre so circa, da haben Dennis und ich mal einen evangelistischen Hauskreis gestartet. Das heißt, wir haben gedacht, okay, da sind ein paar Jungs, davon ist die Hälfte ungläubig, lassen wir uns einfach mit denen treffen und dann halt irgendwie zum Herrn führen. Das war die Idee, hat auch so halbwegs geklappt. Und eines Tages ruft mich halt einer an und sagt, ey Daniel, können wir quatschen? Ich sage, ja klar, gerne, ich wusste noch gar nicht, worum es geht. Dann gehen wir spazieren. Und er sagt mir, ey Daniel, ich habe mich bekehrt. Ich dachte, boah, Hammer. Und gleichzeitig dachte ich mir, boah, hat er sich wirklich bekehrt? Hat er es wirklich verstanden? Weil für mich die Lücke zwischen dem, wo er vor dem Gespräch stand und dem, wo er jetzt war, so groß war, dass ich dachte, boah, der kann eigentlich gar nicht alles verstanden haben. Und ich bin in Zweifel gekommen. Ich konnte mich gar nicht so sehr darüber freuen, dass er jetzt gesagt hat, dass er gläubig geworden ist. Wir sind spazieren gegangen, halt, die ganze Zeit drüber gequatscht. Und ich hatte dieses mulmige Gefühl. Und ich dachte mir in dem Gespräch, wie kann ich denn jetzt eigentlich prüfen, ob er jetzt wirklich gläubig ist oder nicht? Also wie kann ich ihm die richtigen Fragen stellen, was er glaubt, warum er das und das glaubt? Und ich habe gemerkt, ich weiß eigentlich gar nichts über Glauben halt. Also ich weiß so ein bisschen darüber, was die Bibel sagt, und dass wir halt glauben müssen und dass wir uns halt, wer glaubt, der lässt sich taufen und so weiter. Aber was wirklich geglaubt werden muss, das war für mich in dem Moment ein Rätsel. Das war so noch Wochen danach, Monate danach. Aber ich habe mich dann auf die Suche gemacht und das war so ein Moment, der mich sehr geprägt hat in der Hinsicht. Ein paar Wochen später saß ich in einem Auto. Wir waren unterwegs nach, keine Ahnung, in Richtung Detmold. Ich erzähle von der Begebenheit und sage, ey, da war ein Typ, mit dem ich spazieren war und irgendwie, ich wusste nicht, wie, was muss man eigentlich glauben? Also als Diskussionsthema wollte ich das einfach mal reinwerfen, lass mal darüber quatschen. Und dann kam halt direkt die Antwort, ja, wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, dass Jesus Herr ist, der ist halt errettet am Ende. Das ist ein Bibelvers aus Römer. Und ich dachte mir, ja, den Vers kenne ich auch, dankeschön. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet es zu glauben? Was bedeutet es mit seinem Herzen zu glauben? Was bedeutet es mit seinem Mund zu bekennen? Was bedeutet, dass Jesus Herr ist? So welche Themen halt, die haben mich dann rumgetrieben. Vor 2 Wochen haben wir jetzt darüber geredet, dass Jesus uns gerecht macht, in zweierlei Hinsicht. Passive, aktive Gerechtigkeit haben wir darüber geredet. Wir haben von Adam unsere Stellung geerbt und Jesus hat uns gerecht gemacht durch sein gerechtes Leben und Auferstehen. Und wir haben gesündigt und Jesus hat diese Sünde getilgt durch seinen Kreuzestod, durch sein Blut. Auf der Grundlage wird das heutige Thema sein. Eigentlich müsste man darüber nochmal reden, aber das sparen wir uns, weil wir vor 2 Wochen darüber geredet haben. Hört euch das Thema gerne an, falls da noch Lücken sind. Aber ich werde das heute ausklammern. Wir werden über den Inhalt des Glaubens jetzt heute reden. Was muss ich glauben? Wir werden über die Art des Glaubens reden. Wie muss ich glauben? Und wir werden über die Herkunft des Glaubens reden. Woher kommt eigentlich mein Glaube? Und Römer ist einfach, also ich liebe den Römerbrief. Und der knüpft quasi an die Stelle vom letzten Mal an. Ihr könnt schon mal Römer aufschlagen. Er knüpft an die Stelle vom letzten Mal genau mit diesem Gedanken an. Wir wurden gerechtfertigt und wir werden gerechtfertigt durch Glauben. Und jetzt geht es darum, wie glauben wir eigentlich? Ein paar Gedanken vorab, ein paar Missverständnisse oder ein paar Thesen, die ich jetzt einfach mal reinwerfe und an der Bibel kurz widerlegen werde. Wir werden uns da nicht lange dran aufhalten. Erstens, Glauben bedeutet nicht nur an Jesu Existenz zu glauben. Ich glaube, das ist relativ offensichtlich. Die Leute von damals, die hatten keine Schwierigkeiten, an Jesu Existenz zu glauben und trotzdem waren sie nicht errettet. Also Jesus war halt in der Welt unterwegs und noch lange hatte nicht jeder Heil. Jesus war da, sie haben an seine Existenz geglaubt. Das ist für uns heute eher ein Thema, dass Leute sagen, ja, Jesus hat es nie gegeben, könnte man historisch widerlegen, aber im Endeffekt führt das auch gar nicht zu rettendem Glauben, nur an Jesu Existenz zu glauben. Zweitens, Glauben bedeutet nicht nur an Jesu Besonderheit oder Gottheit zu glauben. Jetzt wird es, glaube ich, spannender, weil wir da schon die ersten Knicke in unserem Kopf haben, aber ich möchte mit euch einmal Johannes 2, Vers 22 lesen. Sorry, dass ihr gerade Römer schon aufgeschlagen habt, aber wir werden noch ein bisschen rumspringen. Johannes 2, 22 bis 25. Da gibt es eine Gegenüberstellung von Jesus selbst, wo drin steht, als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und sie glaubten der Schrift und dem Wort. Also das ist eine... Johannes macht den Einschub über die Zukunft, als Jesus auferstanden ist nach den 3 Tagen. Da glaubten die Jünger der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Und jetzt die Gegenüberstellung. Als er aber in Jerusalem war am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von den Menschen, denn er selbst wusste, was in den Menschen war. Also es war eine Menschenmenge, die hat an Jesu Gottheit geglaubt und an Jesu Besonderheit geglaubt. Jesus ist da, Jesus wirkt Wunder, die glauben an die Wunder und trotzdem sagt Jesus hier oder sagt Johannes hier, Jesus hat es ihnen nicht anvertraut, weil er ihr Herz kannte. Er wusste, dass das ein Glaube an Wunder war, ein Glaube an Zeichen war, an krasse Dinge, aber nicht, wie wir vorher dann die Verse gelesen haben. Schrift und ein Glaube an die Schrift und das Wort. Also, ich wiederhole, Glauben bedeutet nicht an Jesu Existenz zu glauben, Glauben bedeutet nicht nur an Jesu Besonderheit oder Gottheit zu glauben und drittens, Glauben bedeutet nicht nur an Gott zu glauben. Das machen auch andere Religionen, das machen auch Muslime, das machen sonst wer. Wir können jetzt auch einmal ganz kurz ein bisschen nicht aufschlagen. Ich werde einmal aus Markus 3, Vers 30 lesen. Da haben wir einmal einen kleinen Hinweis dazu. Markus 3, Vers 30. Man müsste die ganze Geschichte lesen. Ich mache es kurz. Da geht es um die Lästerung des Heiligen Geistes. Und da sind die Juden oder die Pharisäer an dem Punkt überführt. Und sie lästern den Geist. Das bedeutet, dass sie wussten, dass Jesus durch Gott wirkt in dem Moment. Glauben das auch. Wissen das in dem Moment und trotzdem ist ihnen irgendwie nicht heil widerfahren. Ne? Also spannend, heutzutage würden wir sagen, da ist jemand errettet, der an Jesus glaubt, der an seine Gottheit glaubt, der an das glaubt, was er getan hat. Das haben sie in dem Punkt und trotzdem geht Jesus hier mit ihnen sehr stark ins Gericht halt, ne? Und sagt, dass das eine Sünde ist, die ihnen nicht vergeben wird. Wir können jetzt auch noch Jakobus 2, Vers 19 lesen, da steht, dass selbst die Dämonen wissen, dass Gott einer ist. Also selbst die glauben an Gott und trotzdem sind sie nicht errettet. Also ich glaube, es ist klar, vieles, was wir heutzutage als rettenden Glauben abstempeln würden, ist es gar nicht. Aber was ist es jetzt? Wir wollen uns jetzt die Sache angucken, die es wirklich ist. Und dazu könnt ihr jetzt Römer aufschlagen. Römer 4, Vers 16 bis 25. Darum ist es aus Glauben, damit es nach Gnade sei, damit die Verheißung der ganzen Nachkommenschaft fest sei, nicht allein dem vom Gesetz, sondern auch dem vom Glauben. Abrahams, der unser aller Vater ist. Wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. Vor dem Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Der gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen würde, nach dem, was gesagt ist, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen schon erstorbenen Leib an, der fast 100 Jahre alt war, und das Absterben des Mutterleibes der Sarah, und zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde gestärkt im Glauben, Gott die Ehre gebend und war der vollen Gewissheit, dass er, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unsere Übertretung wegen hingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Ich glaube, die Zeit nehmen wir uns kurz, ein bisschen 1. Mose zu lesen und die Story von Abraham halt nochmal auszurollen. Das ist eine sehr wichtige und zentrale Geschichte in der Bibel. 1. Mose 12 fängt es an. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen und will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will die segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und Lot ging mit ihm. Und Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abraham nahm Sarai, seine Frau, und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihr Haben, die sie erworben, und die Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und dann haben wir da eine sehr zentrale Geschichte in Kapitel 13. Wir sind gerade an dem Punkt, wo die auf dem Berg stehen und die sich dann aufteilen halt. Ne? Lot sagt, okay, ich will das gute Land. Abraham sagt, ja, nimm das, ich gehe in das andere Land rein. Und dann in Vers 14, Kapitel 13, Vers 14, der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, erhebe doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft bis in Ewigkeit. Und ich will deine Nachkommenschaft machen wie den Staub der Erde, sodass, wenn jemand den Staub der Erde zu zählen vermag, auch deine Nachkommenschaft gezählt werden wird. Mach dich auf und ich ziehe das Land nach seiner Länge und nach seiner Breite, denn dir will ich es geben. Und Abraham schlug Zelte auf und kam und wohnte unter den Terebinden Mamres, die bei Hebron sind, und er baute dort dem Herrn ein Altar. Springen weiter in Kapitel 14, in Kapitel 15, sorry, Kapitel 15 Anfang. Zwischenzeitlich passiert die Geschichte, wo Lot entführt wird, Abraham holt ihn wieder zurück. Kapitel 15, nach diesen Dingen erging das Wort des Herrn an Abraham in einem Gesicht, und er sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Und Abraham sprach, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin, und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn ging an ihn und er sprach, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Zwischenzeitlich wird dann wird Ismael geboren, weil die der Verheißung zuvorkommen wollen. Also Sarah, seine Frau, empfiehlt ihm, schlaf doch vielleicht mit meiner Magd, vielleicht wirst du dadurch Gottes Verheißung erfüllen, dass du eine Nachkommenschaft haben wirst. Und interessanterweise segnet Gott selbst diese Tat halt, ne? Selbst diesen Samen segnet Gott mit großer Zahl einfach auch. Und dann lesen wir weiter und weiter und weiter und irgendwann passiert es halt in Kapitel 21, und der Herr wandte sich zu Sarah zu, wie er gesagt hatte, und der Herr tat Sarah, wie er geredet hatte. Und Sarah wurde schwanger und gebar Abraham einen Sohn in seinem Alter, zu der bestimmten Zeit, von der Gott zu ihm geredet hatte. Und Abraham gab seinem Sohn, der ihm geboren war, den Sarah ihm geboren hatte, den Namen Isaak. Und Abraham beschnitt Isaak, seinen Sohn, als er 8 Tage alt war, wie Gott ihm geboten hatte. Und Abraham war 100 Jahre alt, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und Sarah sprach, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mit mir lachen. Und sie sprach, wer hätte Abraham gesagt, Sarah wird Söhne stillen? Denn ich habe ihm einen Sohn geboren in seinem Alter. Und das Kind wuchs und wurde entwöhnt. Und Abraham machte ein großes Festmahl an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde. Ich glaube, oft fehlt, also wir kennen die Geschichte, aber oft fehlt uns, fehlt es uns einfach, uns das wirklich vorstellen zu können, was da passiert. Also rein biologisch, der ist ein Mann, der ist 100 Jahre alt. Und da ist eine Frau, die ist auch sehr alt. Ne? Wir lesen es später, wir haben es gerade gelesen, wie alt sie ist. Das ist unmöglich. Ne? Das ist einfach unmöglich, was da passiert. Und trotzdem, und das ist das Spannende, Römer 4, Vers 18, Abraham, der gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt hat, damit er ein Vater vieler Nationen würde. Ich möchte jetzt keinen Biologieunterricht mit euch jetzt machen, ne? Aber ich glaube, es ist relativ, ich habe jetzt übrigens letztens gelernt, das wusste ich auch nicht, wenn man sagt, eine Frau ist unfruchtbar, dann kann sie immer noch irgendwann mal wohl eventuell ein Kind kriegen, also vor den Wechseljahren. Das heißt, vielleicht hätte Gott diese Zeit nicht abgewartet, vielleicht hätte man sagen können, ja okay, also hätte halt passieren können, natürlich war sie unfruchtbar, aber das passiert halt nun mal. Gott wartet, bis Abraham 100 Jahre alt ist. Warum? Ja, wie gesagt, ich will jetzt kein Biologieunterricht machen, aber auf der einen Seite ist keine Eizelle, auf der anderen Seite, ja, man sagt so schön, sind keine Schwimmer im Becken. Ne? Also da kann nichts passieren, rein biologisch, da kann nichts passieren. Und Abraham glaubt dieser Verheißung so sehr, dass er sagt, ja, aber es wird trotzdem passieren. Er sieht seinen erstorbenen Leib an, das heißt in dem Moment, er sieht, dass aus ihm kein Leben mehr entstehen kann. Keine Chance. Aber er glaubt Gott, er glaubt Gottes Wort. Er glaubt, dass Gott aus seinem erstorbenen Leib Leben machen kann. Leben hervorbringen kann. Wir werden gleich nochmal Hebräer lesen, also da wird es wirklich crazy, wie sehr er dieser Verheißung geglaubt hat. Ne? Die beiden waren hochbetagt, ne? Das benutzt man oft als Ausrede, das lesen wir tatsächlich in Mose auch, man sagt, ja, die wurden ja viel älter, vielleicht waren die so in Relation gesehen gerade mal so 30, 40, wir lesen erst Mose, die waren hochbetagt heißt Oma und Opa, jetzt stell dir mal vor, deine Oma und dein Opa würden nochmal ein kleines Kind kriegen, also das wäre, glaube ich, sehr, sehr verwundernswert. Und diese Geschichte Abrahams wurde niedergeschrieben, nicht nur für Abraham damals selbst, die Stelle hier sagt es uns, also die Stelle in Römer, sagt es uns, es ist aber nicht allein seinetwegen, also Kapitel 4, Vers 23, nicht seinetwegen geschrieben, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Also was sagt die Stelle? Die Bibel fordert von uns den gleichen Glauben wie Abraham, den gleichen Glauben, wie ihn Abraham hatte. Das heißt, meinen erstorbenen Körper zu sehen, vor Gott zu kommen und zu sagen, Gott, ich aus mir heraus, keine Chance. Wir haben die letzte Jugendstunde darüber geredet, wie verloren wir sind. Ich komme zu Gott und sage, aus mir heraus, keine Chance. Ich kann keinen Funken, kein Prozent zu meiner Rettung beitragen. Aber ich glaube dir, Gott. Ich glaube dir, weil du sagst, dass du aus diesem toten Leib Leben machen kannst. Dass du aus meiner Verlorenheit, aus meiner Verdorbenheit Leben machen kannst. Und ich glaube dir. Diesen Glauben fordert die Bibel von uns. Ich finde den Begriff so schön, Retterglaube, ne? Oder auch Verstehungsglaube. Das sagt man ganz oft, ich wusste nie, was damit anzufangen. Ich fand den Begriff immer komisch, aber ich glaube, das ist es im Endeffekt. Ich glaube, dass Gott mich auch verstehen lassen wird. Ich glaube ihm einfach. Und diesen Glauben fordert die Bibel. Zu glauben, dass Gott, dass Gottes Gnade mächtiger ist als mein Versagen. Gottes Gnade mit mir ist mächtiger als mein Versagen. Was bedeutet das in letzter Konsequenz? Es bedeutet, dass du dir gewiss sein darfst, dass Gott, wenn du glaubst, wir werden gleich noch darüber reden, was es konkret bedeutet, aber wenn du daran glaubst, dann darfst du dir gewiss sein, dass deine Schuld bezahlt ist und dass du Christi Gerechtigkeit angenommen hast. Und das ist ein herrlicher Gedanke, wenn du den wirken lässt. Ich gehe durch meinen Alltag, ich versage, ich komme abends vor den Herrn und ich weiß, Herr, ich habe Mist gebaut. Aber ich weiß auch, dass es nichts mit meinem Heil zu tun hat. Ich weiß, dass deine Gnade größer ist als mein Versagen. Danke dafür, Herr. Ich kann ruhigen Gewissens schlafen gehen, weil ich weiß, ja, dass es ausreicht. Was bedeutet das noch? Das Zweite ist, ich habe Gnade nicht mehr verdient als jemand anderes. Ich glaube, oft vergleicht man sich und sagt, ja, okay, guck mal, ich war jetzt ja auch nicht so schlecht, ne? Also ich bin halt im christlichen Elternhaus vielleicht aufgewachsen, Gott hat mich, ich kenne halt Gott auch schon ganz lange, war ja offensichtlich, dass ich irgendwann mal gläubig werden musste halt, ne? Ist eher ungewöhnlich, wenn jemand nicht gläubig wird. Aber auch da macht die Bibel keinen Unterschied. Egal, ob du im christlichen Elternhaus aufgewachsen bist, egal, ob du moralisch gut unterwegs bist, ob du ein lieber Mensch bist, Gnade bedeutet, da kann niemand etwas vor Gott bringen, was auch nur irgendwie zählen könnte. Nichts. Kein moralisches Leben, keine guten Entscheidungen. Und ich frage mich das tatsächlich ganz oft. Ich hatte jetzt bei meiner letzten Arbeitsstelle, wo ich war, das war für mich wirklich jeden Tag, war das für mich beschämend, weil mein Arbeitskollege, der kein Christ war, der war so ein gut Mensch, dass ich mich selbst beschämt wurde. Der war so einer, der hat nie ein Schimpfwort gesagt. Der hat nie sich über irgendwas geärgert. Der war immer lieb zu anderen, war immer vorsichtig, wollte keinen auf die Füße treten, wollte alles korrekt machen. Der hat nie was irgendwie Unkorrektes gesagt oder so. Und dann denkt man sich so, ja, Herr, also ist doch viel naheliegender, dass du denjenigen wieder rettest. Der ist doch viel näher dran. Aber für Gott ist es klar, natürlich gibt es Sünden, die gravierender sind. Und am Ende werden wir auch nach unseren Werken gerichtet. Das sagt die Bibel auch ganz klar. Also wenn man ein drastisches Beispiel formulieren wollen würde, wenn ich jetzt nicht errettet wäre und in die Hölle kommen würde, ich glaube, dass es schon einen Unterschied gibt zwischen Adolf Hitler und mir halt, ne? Trotzdem glaube ich nicht, dass ich ein Funken gerechter vor Gott bin als er. Allein seine Gnade lässt mich leben. Okay, also wir glauben, und da möchte ich mit Vers 25 in der ersten Part hier abrunden, oder Vers 24, 25.
sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretung wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Gott will, dass du seinem Wort zum Leben hin glaubst. Heißt, du glaubst Gott in dem, was er über sich sagt. Du glaubst Gott in dem, was er über dich sagt. Du glaubst Gott, dass er auf diese Erde gekommen ist und dass sein Tod für deine Schuld gesühnt hat. Du glaubst Gott, dass sein gerechtes Leben und seine Auferstehung für deine Gerechtigkeit gesorgt hat. Und du glaubst, dass das dir zum Heil genügt. Weil du deinen toten Körper siehst und weißt, aus mir, also wenn es auf mich irgendwie ankommt, ich werde es vermasseln. Aber es kommt auf dich an, Herr. Und deswegen kann ich Ruhe haben in meinem Glauben. Jetzt könnte man halt sagen, okay, am Ende kommt es halt auf dich an. Glaubst du oder glaubst du nicht? Möchtest du glauben, möchtest du nicht glauben? Ich finde es sehr spannend, was die Bibel über den Ursprung des Glaubens sagt. Woher kommt der Glaube eigentlich her? Epheser 2, Vers 8 gibt uns da einen Hinweis. Denn durch Gnade seid ihr gerettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Philipper 1, Vers 29. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Ich glaube, wir denken ganz oft, dass das Glaube ein Produkt von Überzeugung ist. Ne? Also gerade wenn es Richtung Apologetik geht, also die Bibel irgendwie zu begründen, über den Schöpfungsbericht zu reden und da irgendwie den Sinn drin zu sehen. Wenn wir mit Nichtchristen reden, versuchen die vom Glauben zu überzeugen. Am Ende des Tages ist Glaube nicht ein Produkt aus überredenden Worten. Er ist nicht ein Produkt aus Überzeugungen, aus Argumenten. Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und wenn Gott diesen Glauben nicht wirkt an Herzen, dann wird da kein Glaube entstehen. Dann kannst du noch so viele Argumente bringen. Ganz im Gegenteil, die Bibel sagt, das Wort vom Kreuz ist denen, die nicht glauben, eine Torheit. Das heißt, jedem, dem du Gottes Wort näher bringst, der nicht vom Geist berührt ist, der nicht dieses Geschenk Gottes empfangen hat, für den wird das eine Torheit sein. Der wird sagen, was laberst du? Was für Jesus und was für gestorben um meine Schuld? Was willst du von mir? Weil es eine Torheit in dieser Welt ist. Erst wenn Gott unser Herz berührt, verstehen wir diese Botschaft, die in dieser Welt als Dummheit gilt. Also Glaube ist von Gott gegeben. Was heißt das? Das heißt, du warst nicht schlau genug, um zu glauben. Du warst auch nicht demütig genug, um zu glauben. Du warst auch nicht fromm genug, um zu glauben. Sondern ganz im Gegenteil, du warst schuldig genug, dass Gott dir Glauben geschenkt hat. Und es ist wie wenn man einem Kind, ich weiß nicht, wie ihr das damals, kennt ihr bestimmt, wenn ihr kleine Geschwister habt, und dann hat Mama Geburtstag und dann rennt man zu Papa und sagt, Papa, ich würde gerne Mama ein Geschenk kaufen. Papa sagt, ja, hier, nimm einen Fünfer. Du nimmst einen Fünfer, kaufst deiner Mama Rosen. Im Endeffekt war es ja dein Fünfer. Der hätte sich Mama auch selber kaufen können. Ne? Aber du bringst das zu dem zurück, der es dir gegeben hat. Und das ist der Glaube. Gott gibt dir den Glauben und er bringt dich zu dem zurück, der ihn dir gegeben hat. Ja, und das kein Rühmen, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Es gibt im Glauben, gibt es keinen einzigen Punkt, wo du sagen kannst, da hätte ich irgendwas vorzuweisen. Da habe ich was verstanden. Ich habe etwas verstanden, was andere nicht verstanden haben. Das gibt es nicht. Ja, und was ist die Art des Glaubens? Wie muss ich glauben? Und jetzt gehen wir zu Hebräer rüber. Auch Hammerbrief, sehr, sehr lesenswert. Also andere Briefe auch, aber einfach nochmal eine wunderbare Tiefe. Hebräer 11. Hebräer 11, ab Vers 1. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und dann gibt es hier eine Auflistung, was hier alles passiert. Und ich möchte hier nur Abram rauspicken, weil wir gerade schon über Abram geredet haben, ab Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen, und war über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Deshalb sind auch von einem und zwei Erstorbenen geboren worden, wie die Sterne des Himmels an Menge und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Denn alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht empfangen, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgegangen wären, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, Isaak geopfert, und der, der die Verheißung empfangen hatte, brachte den Eingeborenen dar, über den gesagt worden war, in Isaak wird dir ein Same genannt werden, wobei er urteilte, dass Gott auch aus den Toten aufzuerwecken vermag, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Bis dahin erstmal. Also die Art des Glaubens. Wir haben gerade über den Inhalt gesprochen, Gott zu glauben. Unser Glauben fordert Gott zu glauben. Der Ursprung des Glaubens, er kommt von Gott selbst. Und die Art des Glaubens ist, alles auf eine Karte zu setzen. Das bedeutet am Ende des Tages Glauben. Und wir sehen es so krass, wie sich der Glaube Abrahams in seinem Leben manifestiert, in dem Punkt, wo er seinen Sohn opfern soll. Also, verstehen wir, was hier gesagt wird. Abraham hat geglaubt, dass sein Sohn unsterblich ist. Stell dir das mal vor, du hast ein Kind und du denkst, der kann gar nicht sterben. Der kann gar nicht sterben, weil Gott mir versprochen hat, dass aus dem ein Volk wird. Der ist unsterblich. Und selbst wenn ich den jetzt selbst ersteche, dann wird Gott ihn wieder aus den Toten raus. So sehr hat er an Gottes Verheißung geglaubt. Und diesen Glauben fordert eben die Bibel von uns. Dieser Glaube, wirklich alles auf eine Karte zu setzen. Stell dir mal vor, du spielst Roulette. Kennt ihr Roulette? Nicht russisch Roulette, auch nicht Fußball-Roulette oder irgendwie sowas, sondern Roulette, so ein Ding, wo man dreht, Kugel reinschmeißt und vorher setzt du halt deinen Betrag auf irgendwas halt. Ne? Ich glaube, wir leben unser Christenleben ganz oft so, dass wir sagen, komm, Fuffi, auf Rot und dann einfach mal reinwerfen halt. Ne? So habe ich nichts verloren, ist halt ein bisschen Spielgeld. Ne? Die Bibel fordert nicht so einen Glauben. Also um es vielleicht zu umschreiben, die Bibel fordert einen Glauben, in dem du nicht einen Fuffi auf Rot setzt, sondern in dem du dein Haus verkaufst, dein Auto verkaufst, das nimmst, dir einen Kredit holst, der dich finanziell ruinieren würde, und dann sagst, so, ich setze das nicht auf Rot, auf eine 50-50-Chance, ich setze das auf die rote 17, weil ich weiß, dass das passieren wird. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Du weißt nicht, rein mathematisch ist das eine Wahrscheinlichkeit von irgendwas halt. Es gab mal einen Typen, der hat... Der konnte nicht so gut Mathe, leider. Der hat sein Haus verkauft und sein Auto und so weiter und hat sich Lottoscheine gekauft davon, weil er so ein großer Jackpot war, und hat dann diese Lottoscheine halt eingelöst. Ne? Also wenn du halt ein bisschen, ich bin jetzt auch nicht mega begabt in Mathe, aber wenn du so ein bisschen rechnen kannst, wenn einmal so ein Feld auszufüllen bei Lotto 5 Euro kostet, bei einer Wahrscheinlichkeit von 140 Millionen Variationen, dann müsstest du halt 500 irgendwas oder 600 Millionen Variationen oder Zettel ausfüllen. Der hat halt sein Haus verkauft, der hat im Endeffekt für 500.000 Euro oder so dann Dinge ausgefüllt und dachte, er würde gewinnen, hat er nicht. Saß dann da auf Schulden. Ja, war nicht so gut. Aber, um in diesem Beispiel zu bleiben, echter Glaube bedeutet, alles zu setzen, so sehr zu glauben, dass ich bereit bin, alles zu geben. Nicht nur ein Fuffi meines Lebens reinzuschmeißen, sondern mein ganzes Leben in die Waagschale zu werfen und zu sagen, so, wenn das Ding nicht aufgeht, dann ciao. Weil dann habe ich gar nichts. Dann habe ich, wenn am Ende der Islam stimmt, dann ist er halt schon ätzend, weil dann habe ich mein ganzes Leben für etwas geopfert, was keinen Ewigkeitsbestand hat. Und am Ende wird es mir trotzdem in der Hölle schlechter gehen, halt, ne? Wenn das so wäre. Aber wir dürfen gewiss sein, wir dürfen glauben, dass Gottes Wort wahr ist, dass dieses Gottes Wort wahr ist. Ja, und da alles draufsetzen. Man könnte jetzt denken, letzter Gedanke, dass da ein Funken Werksgerechtigkeit ist. Ich muss so glauben, erst wenn ich so glaube, dann bin ich wirklich errettet. Nee, dieser Glaube kommt ja von Gott. Und das Einzige, was du tun kannst, wenn du merkst, boah, irgendwie fehlt mir dieser Glaube, ist es Gott, um diesen Glauben zu bitten. Darum zu beten, dass Gott diesen Glauben in deinem Herzen wirkt. Dieser Glaube, der bereit ist, dir alles zu geben. Und ich glaube, das ist das, noch viel drastischer formuliert ist, das mit dem Roulette, das Beispiel, noch viel drastischer formuliert ist Jesus, wenn er sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Halt, ne? Der verleugne sich selbst. So ist es. Der verleugne sich selbst täglich und folge und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ja, Vater, ich danke dir, dass du der bist, der Glauben in unserem Herzen wirkt. Du hast Glauben geschenkt, du hast Glauben in unser Herz gegeben. Du hast uns ermöglicht zu glauben. Du bist der Geber des Glaubens. Und der Glaube führt uns wieder zum Geber hin, führt uns zu dir hin. Ja, und so oft merke ich, wieso ich. Es gibt so viele Menschen, die so viel besser sind, Herr. Damals mein Arbeitskollege, der mich jeden Tag daran erinnert hat, Herr. Ja, wie schlecht ich doch noch bin, wie unheilig ich noch bin. Ja, und doch hast du gesagt, ich möchte, dass du glaubst. Ja, weil ich mich an dir verherrlichen kann. Ich danke dir, Vater, dass du das wirkst, dass du das in unserem Herzen wirkst. Und dass es keinen Funken gibt, den wir auf unsere Kappe irgendwie schreiben können, der wir unsere Kappe nehmen können. Ja, alles kommt von dir, alles ist durch dich, auch unser Glaube. Wirke du ihn in unseren Herzen, wenn er noch nicht da ist, wo wir merken, boah, irgendwie fehlt da noch was her. Und es hat nichts mit Korrekturen in unserem Leben zu tun. Du weißt es am besten, Herr. Wir haben immer noch Sünde in uns, wir fallen. Es wird immer wieder Lebensbereiche geben, die wir korrigieren müssen, Herr. Und doch, forderst du völlige Hingabe, völlige Bereitschaft zur Aufgabe, zur Korrektur. Ja, und das ist alles eben, was du wirkst, was aus dir kommt, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass wir, ja, einfach als deine Kinder jetzt zusammenkommen dürfen. Herr. Festige dieses Wort in unseren Herzen. Lass uns daran glauben, wie Abraham daran geglaubt hat, Herr, dass sein Sohn aufgrund deiner Verheißung ja nicht sterben kann, dass du ihn wieder auferwecken wirst. So wirst du uns auch auferwecken, weil wir an deinen Sohn glauben, ja. Danke dafür. Amen.